Vor einiger Zeit, als ich noch ein junger Christ war, also vor einigen Jahren, las ich eines Tages eine Stelle in der Bibel und ich wurde hoch besorgt. Was passiert mit mir, wenn ich sterbe? Und dann stehe ich vor Jesus und er sagt einfach, geh weg, ich kenne dich nicht. Um es in älterer Sprache auszudrücken, mir fuhr es durch Mark und Bein. Und ich lief schnell zu meiner Mutter, damit sie mir diese Stelle erklären würde. Und ihre Antwort tröstete mich und beruhigte mich sehr. Und was sie sagte, erzähle ich am Ende. Jetzt aber mal die Textstelle. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Machttaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ihr versteht, warum ich so besorgt war, oder? Und ich saß da und fragte mich, so wie die Jünger damals, Herr, bin ich's? Ist jetzt keine Anspielung aufs Abendmahl, aber das habe ich mich gefragt. Und lasst uns deswegen mal den Kontext und auch den Abschnitt genauer anschauen. Ich habe die Predigt heute in folgende Punkte aufgeteilt. Zuerst schauen wir uns den Kontext an, also das, was den Text so umgibt. Dann der nächste Titel wäre dann Herr, Herr, aber trotzdem nicht im Himmelreich. Dann Wunder, Austreibung und Weissagung. Viertens wäre dann, ich habe euch nie gekannt. Und zuletzt dann der Wille Gottes. Kontext. Ich lese den Abschnitt einmal in seiner ganzen Länge vor. Das sind Matthäus 7, Verse 15 bis 23. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Wir befinden uns in dem vorletzten Abschnitt der Bergpredigt und es spitzt sich jetzt nochmals zu. Und ich will zu jedem Vers ein paar Sätze sagen. Vers 15. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Falschpropheten werben für den breiten Weg, die weite Pforte, das weite Tor. Aber ein Mensch ist halt das, was da drinnen ist. Es können Menschen sein, diese falschen Propheten, die von außen richtig fein wirken. Die so schöne Tattoos haben mit Kreuz und oder Ketten oder auch voll in der Gemeinde. Kann auch sein. Aber innen drin sieht es richtig anders aus. Der Wolf ist der schlimmste Feind der Schafe. Und so wie der Hirte alles für seine Schafe will, so will der Wolf alles von den Schafen. Einer meiner Dozenten an der Bibelschule erklärte es auch so, dass diese Wölfe auch gerne in den Gemeinden sind, um halt auch in den Entscheidungen mitzuwirken. Kann man halt schon was mitbewegen, ne? Vers 16. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Wie auch alle anderen Menschen erkennt man die Propheten oder die falschen Propheten auch an ihren Früchten. Falsche Lehre bringt kein Leben. Nö. Es ist eher, wie man in 2. Petrus 2 und dann Vers 9 und dann auch noch die zwei folgenden lesen kann. Der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Am meisten aber die, die nach dem Fleisch leben und in unreiner Begierde und die Macht des Herrn verachten. Frech und eigensinnig schrecken sie nicht davor zurück, himmlische Mächte zu lästern. wo doch nicht einmal die Engel, die größere Stärke und Macht haben, ein Urteil wegen Lästerung gegen sie vor den Herrn bringen. Die, die gegen den Herrn sind, die lästern gegen ihn, die sprechen schlecht über ihn. Das kann sich auch ganz, ganz fromm anhören. Man muss ganz genau hinhören. Verse 17 und 18. Hier wird der Gedanke jetzt nochmal vertieft. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum nicht gute Früchte bringen. Jeder Mensch bringt das hervor, was seiner Natur entspricht. Er kann nicht anders. Guter Baum, gute Frucht. Fauler Baum, schlechter Baum, faule Frucht, schlechte Frucht oder gar keine Frucht. Ich habe ein perfektes Beispiel in meinem Garten. Ich habe zwei Bäume. Der eine hat übermäßig viele Früchte, hat zwei Apfelbäume und der andere hat gar nichts. Ich weiß nicht, was los ist, aber irgendwas stimmt nicht. Die Wirkung nach außen kann unmöglich höher oder besser sein als der Ursprung, also das Innere. Nur die Früchte geben eigentlich Auskunft über das, was die Person ist. Auch nicht die Blüte. Zum Beispiel eine Zucchini, die hat eine wunderschöne Blüte. Wenn es für manche, die Zucchini nicht mögen, kommt eine Zucchini raus und fragt sich, hey, was soll das jetzt? Das ist jetzt nicht so schön. Was heißt aber Frucht? Gute Frucht steht in der Bibel für die guten Dinge, die aus der lebendigen Beziehung zu Jesus entstehen. Als Beispiel haben wir in Epheser 5, Vers 9 folgendes: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Und das wird sichtbar in Gesprächen, im Miteinander, aber auch im sonstigen Alltag. Und gute Frucht entsteht absolut nicht aus eigener Anstrengung, sondern weil wir mit Jesus verbunden sind, weil wir ihn suchen. Das Leben verändert sich bei dem, der als Jünger Jesus nachfolgt. Und so wird man zu einem gesunden Baum, der gute Früchte trägt. Vers 19. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Diese Bäume werden abgehauen. Das ist das Ende, wohin die bösen Dinge führen. Aber es ist nicht nur der Gottlose, von dem hier gesprochen wird, der keine Frucht bringt oder der böse Frucht bringt, sondern auch von dem, der gar keine Frucht bringt. Auch der Baum wird abgehauen. Das, was keine Frucht trägt, muss ins Feuer geworfen werden. Es ist eigentlich ein weisheitliches Prinzip, das man in der Natur beobachten kann. Du schaust einen Baum an, siehst seine Frucht und erkennst eigentlich, ob es dem jetzt gut ist, ob es ihm gut geht oder nicht. Wenn du siehst, dass ein Apfelbaum lauter faulende Früchte hat, dann weißt du, dass irgendwas in seinem Umfeld nicht stimmt. Und Vers 20. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Also wegen all dem soll man auf die Früchte achten. Es ist aber nicht unsere Sache, abzuhauen oder zu verbrennen, sondern zu erkennen und zu meiden. Meidet also die Person, bei denen ihr bemerkt, dass die Früchte nicht zusammenpassen mit dem, was sie sagen. Ich erinnere mich leider an einen Ältesten in einer der Gemeinden, die ich besuchte im Laufe meines langen Lebens. Ihr Jungen, ihr versteht, ja. Und mit dem war ich manchmal unterwegs und der war so, ich glaube, so 20 Jahre älter als ich, Familienvater und so weiter. Und dann das eine Mal waren wir dann unterwegs bei einer Hausmesse oder so. Und da waren viele Menschen unterwegs und halt auch Frauen. Und der sagte so etwas pervers Ekelhaftes, dass es bis heute noch immer wieder, dass ich mich leider immer noch daran erinnere. Ich sage jetzt nicht, was es war. Nein. Aber jemand, der so etwas in mein Leben hineinspricht, habe ich in diesem Moment entschlossen, oder an dem Tag, darf gar nicht mehr in mein Leben hineinsprechen, weil da passt was nicht. Herr, Herr, aber trotzdem nicht im Himmelreich? Wir haben hier eine richtig krasse, schreckliche Aussage von Jesus hier, oder? Als ich diese Stelle als junger Christ zum ersten Mal las, wurde ich wirklich sehr unsicher. Was passiert hier? Ist das so ein 50-50 Lottospiel? Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Schauen wir mal. Was passiert hier? Jesus gibt hier eine Vorschau darüber, wie es sein wird, wenn man ins Himmelreich einziehen wird. Oder halt eben nicht. Wer sind diese Menschen aber, die sich so krass verschätzt haben, die da ins Himmelreich kommen und völlig vor den Kopf gestoßen sind? Ich habe das, heute Morgen bin ich das nochmal durchgegangen, ich habe es richtig bildlich vor mir gesehen. Die sind ja nicht mehr lebend, sind weitergegangen, sind auf dem Weg zum Herrn, feiern es richtig, hey, wir haben es geschafft bis zum Ende. Und er steht da und sagt, wer seid ihr? Ich kenne euch nicht. Und die sagen, hey, in deinem Namen haben wir das gemacht und das und das und das. Er sagt, geht weg. Ich kenne euch nicht. Das so. Oh. Da verstehe ich, dass das Zähneklappern, von dem geredet wird, das muss furchtbar sein für diese Menschen. Es sind Menschen, die gute Nachricht gehört haben, aber nichts tun. Sie lesen das Wort Gottes, aber es bringt keine Frucht. Jetzt lese ich aus Jakobus 1, Vers 22 bis 25 vor. Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Worts ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst den von Stund an, wie er aussah. Wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt, ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Wir können die Aufträge, die der Herr uns gibt, erkennen. Aber wenn wir diese Verpflichtung, diesen Auftrag nie erfüllen, hat dann dieses Bekenntnis überhaupt einen Wert? Hat das Bekenntnis, dass wir Jesus, unseren Herrn, nennen, einen Wert, wenn wir nichts machen? Du kannst nicht das eine sagen und das andere tun. Du brauchst, ich habe es heute Morgen versucht, es war richtig schlecht. Also die Lektion für mich, früher Stelzen laufen. Kann jemand Stelzen laufen hier? Ja? Verena, du hast genickt? Vielleicht? Das war also vor 15 Jahren konnte ich es auch. Magst du mal versuchen? Ja, das auf jeden Fall nicht, dass man hier wegrutscht. Also hier, die Stelze, das Wort Gottes, der Auftrag. Versuch mal. Das war nichts. Ist nichts, oder? Okay, oder hier, lass mal das mal weg, das Wort Gottes, sondern einfach tun. Klappt das so? Auch nicht, nein. Man braucht beide Stelzen. Und selbst da kann es manchmal schwer werden. Ah, jawohl. Dankeschön. Wir kommen nicht voran, wenn wir nur hören und gar nichts machen. Aber auch nicht, wenn wir machen, aus unserem eigenen Sinn. So, ah, ja, das wäre ja klasse, ja, das kann man noch machen. Wir müssen auf Gott hören. Du kannst ihn voll anerkennen. Aber wenn du seinem Wort nicht gehorchst, wirst nicht vorankommen können. Es bringt dir nichts, außer vielleicht ein paar schöne Gefühle und aber auch eine sehr gefährliche Selbstsicherheit. Weil die Leute, von denen Jesus hier spricht, die waren absolut selbstsicher. Unser König nimmt die auf in sein Himmelreich, deren Leben wahre Jüngerschaft zeigt und nicht solche, die nur auf Worte und Rituale achten. Dabei aber nicht an den Herrn denken. Nicht die, die nur mit dem Mund bekennen, sondern die, die ihn auch mit ihren Taten gehorchen. Jesus warnt vor Menschen, die fälschlicherweise bekennen, dass sie ihn als Retter erkennen, sich aber nie zu einem Leben des Gehorsams bekehrt haben. Nicht jeder, der Jesus Herr nennt, wird in das Himmelreich kommen. Nur diejenigen, die den Willen Gottes tun. Der erste Schritt in der Nachfolge ist das Bekenntnis zu Jesus als Herr. Aber wenn das nur ein Schritt war, also der letzte, ist es auch keine Nachfolge, oder? Simeon, jetzt brauche ich dich kurz, wenn du noch magst. Also, als die Rundum-Story. Simi hat mir gerade von einer richtig coolen Sache erzählt. Keine Sorge, du musst keine Stelzen laufen. Und er fragt, hey, möchtest du mitkommen? Und ich sag, ja, auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Lass mal meine Hand nehmen und lauf mal weiter. Ein Schritt. Und lass mal leicht los und lauf weiter. Oh, das sind keine Berührungspunkte mehr. Ich mache einen Schritt. Aber wenn ich bei dem einen Schritt bleibe, danke Simi. Wenn ich bei diesem einen Schritt bleibe, kann ich Jesus nicht nachfolgen. Wie willst du nachfolgen, wenn du nur bei einem Schritt bleibst? Es braucht mehrere kleine Schritte. Vielleicht auch große manchmal. Manchmal gibt es auch ein paar Schritte zurück, aber wir müssen uns bewegen. Wir müssen nachfolgen. Der Satz noch. Dem ersten Schritt müssen Schritte des Gehorsams folgen. Ich habe Freunde, wenn ich sie frage, ob sie Christ sind, die auf absolut Ja sagen. Aber ihr Leben spiegelt nicht das Gleiche. Das spiegelt es nicht wider. Und wenn ich sie frage, hey, wer ist Jesus für dich? Dann schauen sie mich so an, als hätte ich einen großen Stich auf der Glatze. Also sehr verwirrt und erschrocken. Seid bitte nicht so. Dieses Herr erinnert mich arg an die Personen, die Jesus nachgefolgt sind, als er unterwegs war. Und dann, als er anfing, darüber zu reden, dass er sein Leib hingeben würde und sein Blut geben würde, die dann weggerannt sind, weil es ihnen doch irgendwie zu extrem wurde. Sie haben auch Herr gesagt. Sie sind ihm auch nachgefolgt. Aber sobald es mal ernster wurde, weg. Und ein Wort hier bricht mir irgendwie besonders das Wort. Viele. Es werden viele sein. Viele, die so sprechen. Viele, die meinen, dass sie auf einem guten Weg sind. Aber die haben sich irgendwie verschätzt. Und vorhin bin ich kurz darauf eingegangen, was die Früchte sind. Die Früchte sind es, dem Willen des Vaters im Himmel zu tun. Jesus will eine Beziehung zu dir haben, zu uns. Und durch diese Beziehung werden Früchte hervorkommen. Wunder, Austreibung und Weissagung. Wie so etwas passieren kann, dass Menschen ohne Jesus wirklich zu kennen, solche Wunder tun können, kann man nicht genau sagen. Da es in der Bibel auch nicht wirklich genau beschrieben wird. Der nächste Teil ist jetzt ein Versuch, es anhand anderer biblischer Wahrheiten zu erklären. Haben wir nicht geweissagt, Dämonen ausgetrieben, viele Wundertaten vollbracht? Diese Menschen, die stehen nicht mit leeren Händen da. Die haben was gemacht. Aber die berufen sich leider auf ihre bemerkenswerten Taten und nicht auf Jesus Christus. Haben wir nicht das gemacht? Und nicht, kennen wir dich nicht, Jesus? Wir sind doch eins. Und tatsächlich wird halt ihre Zuversicht, ihr Vertrauen auf diesen Werken liegen, auf diesen Wundertaten. Wer keinen wahren Glauben hat, kann nicht wirklich gute Werke tun. Jetzt sind wir wieder bei Vers 18. Ein schlechter Baum kann keine guten Früchte hervorbringen. Er sieht vielleicht von außen nach was richtig Krassem aus. Aber eigentlich ist es nur eine Hülle. Sie behaupten, dass sie das im Namen Jesu getan haben. Aber es steht nicht da, dass sie es tatsächlich in seinem Namen getan haben. Es geht nicht um die Erfolge der Arbeit, sondern um Gehorsam und Heiligung. Sie werden sich verteidigen und auf ihre Wunderwerke im Namen Jesu verweisen. Aber Jesus wird ihnen antworten: Ich habe euch nie erkannt. Geht weg von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Diese Wundertaten, die werden nicht abgewertet, aber der Erfüllung des göttlichen Willens untergeordnet. Erschütternd. Wie kann es sein, dass jemand ausdrücklich im Namen Jesu Großes wirkt und doch ausgestoßen wird? Fritz Rienecker's Antwort in der Wuppertaler Studienbibel, Antwort leuchtet mir ziemlich ein. Der schreibt, man kann Großes für den Herrn tun und doch nicht den Willen Gottes tun. Nämlich nicht der Heiligung nachjagen, die ja ausdrücklich der Wille Gottes ist. Und da lese ich jetzt drei Stellen vor. Ich gebe die Versangabe nicht jedes Mal mit. Ich lese jetzt einfach, weil die Versangabe, die seht ihr ja. Weil wir nun solche Verheißungen haben. Ah nein, stopp. Denn das ist der Wille Gottes. Eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Weil wir nun solche Verheißungen haben, ihr Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Und zuletzt jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und der Rienecker, der schließt noch an, der Zwiespalt zwischen den erfolgreichen Wirkungen und dem persönlichen Wandel in der Heiligung wird ihnen zum Gericht werden. Da ist ein so großer Zwiespalt. Man soll den Willen Gottes tun. Und der ist ausdrücklich Heiligung. Es gibt große Leiter, große Missionare, oder gab und gibt, die echt viel bewirken von außen, die aber nicht in dieser Heiligung leben, deren Lebenswandel nicht zu dem passt, wie sie reden und sich auch zu oft zu hoch stellen. Die Heiligung ist das, dem wir nachjagen sollen. Wir sollen nicht darauf achten, möglichst viele und große Wunder zu tun, sondern darauf aus sein, Gott zu heiligen. Ich habe euch nie gekannt, ihr Gesetzlosen, ihr, die ihr das Gesetz übertretet. Jede Sünde ist Gesetzlosigkeit. Als Vergleich 1. Johannes 3, Vers 4. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und somit auch Rebellion gegen das Gesetz Gottes. Jesus kann in seiner Heiligkeit nicht die Gegenwart von denen ertragen, die ihn Herr, Herr nennen, aber bewusst im Bösen leben und Böses tun. Sie sagen ihm, Herr Jesus, wir kennen dich. Und er sagt, nein, ich habe euch noch nie gekannt. Niemals habe ich euch gekannt. Das heißt nicht, dass er nicht von denen wusste. Er kennt uns. Aber hier geht es um das tiefe, persönliche, intime Erkennen. Es geht hier um die wahre, persönliche Gemeinschaft. Die Verurteilten haben wohl nie in dieser Gemeinschaft gestanden. Die von ihnen gewirkten Wunder waren etwas für das Auge Sichtbare, aber es hat nicht zu ihrem Innern gepasst. Sie waren vielleicht Mitarbeiter der Gemeinde, aber nicht Mitarbeiter Jesu. Und deswegen haben sie nicht Jesu Willen getan, sondern wenn man es ganz drastisch runterbricht, eigentlich nur ihren eigenen. Diese Formulierung, in deinem Namen geweissagt, erinnert mich sehr an die falschen Propheten, von denen über die Gott in Jeremia 14, Vers 14 spricht. Aber der Herr sprach zu mir, die Propheten weissagen Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt und ihnen nichts befohlen und nicht zu ihnen geredet. Sie predigen euch falsche Offenbarungen, nichtige Wahrsagung und ihres Herzens Trug. Lehre allein rettet nicht. Tun ohne Jesu Anweisung rettet auch nicht. Hören und auch tun, was Jesus sagt, das sind die beiden Beine, die beiden Stelzen, auf denen man zum Ziel gelangt. Der Wille Gottes ist Heiligung. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Kommen wir auf die Zielgerade. Es ist ein schmaler Pfad, auf dem wir gehen. Er sollte schmal sein, weil das steht auch in der Bibel. Aber wir dürfen daran glauben, dass wenn wir nah am Herrn dran sind, und eine wirkliche Beziehung zu ihm haben, auch zu ihm heimkehren werden. Dass er unser Ziel ist. Und nach Jesu Willen sind die, die mit ihm in Gemeinschaft leben, ein für alle Mal geheiligt. Dafür empfehle ich sehr Hebräer 10. Dürft ihr sehr gerne zu Hause lesen. Und jetzt habe ich Fragen für euch, für dich, zum Mitnehmen in die neue Woche. Wer macht nächste Woche Moderation? Perfekt. Darfst du gerne als Hausaufgabe, auch als Hausaufgabe abfragen, ob man vielleicht was erlebt hat. Das wäre cool. Erstens, Hebräer 10, Vers 10. Nach diesem Willen sind wir geheiligt, ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Erstens, fromme Worte allein reichen nicht. Lebst du auch das, was du redest und wovon du liest? Es reicht nicht ein Schritt und dann nie wieder was tun. Es reicht nicht, wenn du einfach stillstehst, auf Stillstand bist. Jesus erwartet mehr von dir. Er will mit dir unterwegs sein. Er will mit dir Wege gehen. Du kannst keine Wege gehen, wenn du stehst. Logischerweise. Also ich glaube, ihr hättet auch nicht wandern gehen können kürzlich, wenn einer stehen geblieben wäre. Man folgt dem, der vorne ranläuft. Zweitens. Der Wille des Vaters zählt. Gott will eine Beziehung zu dir. Lebst du in dieser Beziehung? Und nicht nur sonntags. Es ist schön, Gottesdienst zu feiern als Gemeinde. Aber die Beziehung zu Gott geht über den Sonntag hinaus. Liest du im Wort Gottes? Drittens, deine Werke sind kein Freifahrtschein in den Himmel. Ist Jesus der Mittelpunkt der Dinge, die du im Alltag und auch in der Gemeinde tust? Viertens, auch heute kann man sich echt schnell auf Werke verlassen und sich auch von ihnen beeindrucken lassen. Wir können echt viel Cooles sehen. Aber worauf verlässt du dich? Worauf baust du? Und zuletzt, hast du eine lebendige Beziehung zu Jesus? Er sucht diese Beziehung zu dir. Er steht an deinem Herzen, an deiner Herzenstür und klopft an. Das war's dann wohl. Nichts mehr. Kennst du den Herrn Jesus? Und wie es meine Mutter zu sagen, Markus René, weil so heiße ich eigentlich, Jesus will eine Beziehung zu dir haben. Darum geht es ihm. Und das will ich euch jetzt allen zusprechen. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, Jesus will eine Beziehung zu dir haben. Darum geht es ihm. Und jetzt bete ich noch. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns liebst und dass du uns echt eigentlich einen guten Fahrplan gibst, wie wir zu dir kommen. Man kann sich echt schnell auf weiten Wegen verirren, weil man sich halt da oft irgendwie wohler fühlt. Ich bitte dich darum, dass du uns führst auf den schmalen Pfad. Ich bitte dich darum, dass du uns Geschwister an die Seite stellst, die auf uns achten, dass wir aufeinander achten. Herr, du rufst uns zu einer lebendigen Beziehung zu dir. Zieh uns bitte immer näher an dich heran und lass uns nicht zufrieden sein mit dem Sonntagsgottesdienst, der schön ist, ja, aber da ist so viel mehr. Jesus, wir brauchen dich. Hilf uns, dir nachzufolgen. Amen.